Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Liebe Zuhörer, ein jedes bayerische Kind soll ja da mal die Lausbubengeschichten vom Ludwig Thoma gesehen oder gelesen haben. Der Bub, der hat in der Geschichte so viele Sachen angestellt, mit denen ich da selbst heute nicht einmal durchkomme. Ich freue mich jetzt auf einen Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, habe ich dir die Sigi.
Grüß dich, Mani.
Du Lausbub.
Du musst ja gerade reden. Reden wir heute über uns.
Das wurde da auch recht lang. Wobei, so schlimm wie der Ludwig in die Lausbub-Geschichten damals war ich nicht.
Aber so schlimm war doch das eigentlich gar nicht, oder?
Ja.
Überleg einmal. Ich kenne ja die Lausbub-Geschichten eigentlich aus der Zeit, wo ich selber so alt war, ungefähr wie er.
Aha.
Also damals.
So 8, 10, 12.
Sowas, genau.
In dem Dreh.
Da war das eigentlich ganz normal. Und da war das sehr sympathisch, weil die hat einmal was gemacht.
Ja.
Das war halt gegen die Erwachsenen.
Mhm.
Das war gegen irgendwie ein, sagen wir, wie heißt das? Gegen Konventionen.
Ja, der hat sich ja bewähren müssen, weil die Erwachsenen, die haben ihm alle was odo und haben ihn geschimpft und haben ihm Strafen gegeben und haben ihn manchmal in die Pfanne reingehaut und darum hat er sich natürlich rächen müssen.
Ja, oder hat andere Leute geholfen, denen wo es genauso gegangen ist.
An wen denkst du jetzt da gerade?
Was war das mit dem, zum Beispiel mit dem Aloysius?
Aha.
Dass die ihn zusammengehaut haben.
Ja.
Oder irgendwie andere Leute beschützen.
Aha.
Vor Strafen.
Ja, oder seine Freund, den hat er natürlich geholfen, gell?
Beim Semmelmeier zum Beispiel die gesamte Blasen.
Der Semmelmeier war ja der, den wo er einen Bart abgeschnitten hat, oder?
Den, wo man vom Purschen her kennt.
Genau, der Pursche, den wo er einen Bart abgeschnitten hat.
Genau, der.
Also vielleicht einmal so, wer es nicht kennt. Ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte nicht kennt. Auf alle Fälle, Ludwig Thoma hatte, also es war ein Bayer, ein Oberbayer, in Oberammergau geboren, am Tegernsee gestorben. Soll es gar nicht so stark um ihn gehen, aber mehr um die Lausbaum-Geschichten. Die hat er 1903, 1904 geschrieben und 1905 veröffentlicht. Und es war so ein Riesenerfolg, dass er 1907 nochmal was nachgeschoben hat unter dem Titel Tante Frieda.
Die Tante Frieda kommt ja auch in der ersten Folge dann vor, die wo es halt dann verfilmt haben.
Genau, jetzt müssen wir da unterscheiden, gell? Also es sind ja die Geschichten, die wo er aufgeschrieben hat und dann gibt es eine Verfilmung, fünf Filme
sind das ja.
Genau. Und da glaube ich, also das ist ja nicht eins zu eins von den Geschichten, sondern die haben Sachen vermischt und erweitert natürlich auch. Also das ist jetzt nicht ganz das Gleiche. Vom Stil her geht's aber schon, ist das schon der Ludwig Troffer, oder?
Ja, ich glaube schon ziemlich. Also die Witwe von ihm oder mit der er da Zeit lang verbracht hat dann zum Schluss, die war wohl sehr angetan von dem Film, also vom allerersten.
Was, von welcher Witwe redest du jetzt so?
Von der Meidl. Wie hat die geheißen?
Ach, wo ich, ach so, im echten Leben. Wo
im echten Leben,
der ja. Ludwig, ja, das ist ja das Gemeine. In den Lausbürm-Geschichten heißt der Hauptdarsteller Ludwig Thoma und der Autor heißt auch noch Ludwig Thoma.
Richtig, weil das ist ja aus seiner Jugendzeit.
Ja, da
heißt er, ja die Geschichte.
Genau, wir erinnern, genau. Aha.
Aus meiner Jugendzeit, glaube ich, heißt das. Und dann haben die das halt aufgegriffen und haben das verfilmt.
Ich kann es da ganz genau sagen.
Ja.
Lausbubengeschichten. Aus meiner Jugendzeit, mit dem Untertitel. Und dann eben das zweite, was er nachgeschoben hat, Tante Frieda, Untertitel, neue Lausbubengeschichten.
Ja, das waren auch neue Lausbubengeschichten, aber allein die Tante Frieda ist ja auch schon ein Unikum.
Gott, das ist ein Drache, ja.
Ich glaube, das kennt man, weil die Personen, die da dargestellt werden, auch gerade in dem Film, die Geschichten selber, das liest sich alles recht leicht und jeder macht da seine Fantasie auf. Aber ich glaube, dass das gerade beim ersten Film, das trifft schon auch. Also der gesamte Zeitgeist, das war ja gerade so die Zeit, wo der König Ludwig II. Gestorben ist. Also gefühlt, da war die Welt noch in Ordnung.
Genau, man sieht es dann an der Wand, sind die Ludwig II. Hängt da über an der Wand.
Genau, bei denen, richtig. Gell? Und der Film beginnt ja quasi auch mit einer Dankes- oder Trauerrede von diesem Landtagsabgeordneten Filser, der ja sehr, sehr gerührt und eigentlich unter Trauer und unter Tränen quasi da den Ludwig II. Verabschiedet hat.
Ja, war für die Bevölkerung, glaube ich, schon schlimm damals. Du, weil du vorher gesagt hast.
Der aber auch gesagt hat, gell, also er glaubt nicht, dass der König Ludwig da sich selbst ersäuft hat im Starnberger
See. Ah ja, haben sie gesagt da.
Genau.
Du hast ja gesagt, so schlimm war das gar nicht, was der angestellt hat. Und ich muss sagen, ich erinnere mich an die, also als Bub habe ich natürlich die Filme alle gesehen. Und dann erst später habe ich die Geschichten gelesen. Und mir kommt es so vor, wenn ich die Geschichten lese, irgendwie, dann wird mir viel mehr klar, dass er schon teilweise ganz schöne Sachen gebracht hat.
Als Kind, wo ich gesagt habe, ich habe ja die Filme als Kind schon gesehen, das war sehr inspirierend.
Ja, inspiriert. Nein, ja, aber was ich meine, die Filme, die zwang ein viel weicheres und harmonischeres Bild, finde ich. Beutel, das ist der Lausbur. Einfach der Lausbur, der macht mal das und viel sind ihm bes, aber viel mengt auch, vor allem seine Familie da durchhält und hoffen immer, dass er Besserung gelobt. Aber und irgendwie das passt, aber da sagst du nicht, das ist ein Krimineller oder so. Aber irgendwie im Buch, wenn ich es lese, was er da so anstellt, da ist dann schon manchmal so, wenn man denkt, oh, das ist aber schon ganz schön.
Ja, aber der Zeitgeist ist ja wahrscheinlich auch, ich meine, das war ja eine ganz andere Zeit, so wie es halt immer ist, dass die Jugend quasi gegen die Eltern so. Ist und dass die Eltern sagen, mei, die Jugend, die verkommt halt immer mehr. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch so. Aber damals in der Zeit war ja das nur mal anders. Ich meine, da war ja dann viel Prügelstrafe und so weiter, da sind ja die Leute noch gefotzt worden. Also eher standardmäßig. Und heute ist es eher weniger
geworden. Ja.
Und damals war mehr Zucht und Ordnung, hat man das Gefühl. Und dann war ja der Gendarm noch und nicht mehr einfach nur Polizei. Und das war alles irgendwie strenger. Also die Regeln waren irgendwie strenger. Das war irgendwie in so einem Korsett war das alles drin. Und wenn jetzt da einer Ausbruch ist, so wie der Ludwig, dann ist das umso mehr aufgefallen und ist dann wahrscheinlich eher, wie soll ich sagen, kriminell beäugt worden. Dass man sagt, da kommt jetzt der Gendarm.
Ja, klar, ein Kind, das nicht folgt, das war wahrscheinlich zu der Zeit
ja, aber wahrscheinlich hart. Ja, und woran machst du das fest, dass das so wild ist, was der drin hat?
Was hat er denn da gemacht, wo er der Katz zum Beispiel den Knollfrosch da an den Schwanz hintut? Oder wo er, ja, den Burm, da habe ich eine Geschichte dabei, da wo er mit dem Burm unterwegs war, und dann tut er dem ein Schießpulver auf sein schönes Schiff auf, dann explodiert das Schiff.
Aber das hätte von mir auch sehr können.
Und dann stiftet den auch noch an, dass er seiner Schwester, was war denn da sonst noch? Genau, oder wo er in der Schule einfach die Scheiben eingeschmissen hat, weil er gewusst hat, dass da das, also er hat nachsitzen müssen. Und da waren am Sonntag oder, ich glaube Samstag oder Sonntag, am Sonntag, meine ich, war das, hat er nachsitzen müssen, weil er wieder was angestellt hat, beim Herrn Direktor. Und in dem Zimmer waren auch die zwei Kinder vom Herrn Direktor. Und das eine, ich glaube, das Dirndl hat so schön gemalt, das hat an der Leinwand irgendein Beutel gemalt und der Bub hat, weiß ich nicht mehr, was da. Ja, und dann hat er halt so angegeben, dass seine Kinder so super sind und der Ludwig ist halt wie immer missraten. Der war ja immer missraten. Alle haben ja gesagt, du missratener, was wir haben so wie gesagt, Sohn oder was weiß ich. Naja, und dann hat er gesagt, den jetzt soll ich heim. Dann hat er in der Nacht oder wann das war, hat er die Scheibe eingeschmissen mit einem Ziegelstor und der hat dann genau das Beutel kaputt gemacht, das da drin gestanden ist in dem Raum. Und dann am nächsten Tag hat er schwören müssen, also das ist ja schon Scheimeischlung und dann nur dazu, wo das Beutel ist und das wird zerstört. Dann hat er es am nächsten Tag schwören müssen, dass es nicht war. Dann hat der Schulleiter, der Direktor eben gesagt, warst du das? Nein, er war es nicht. Und dann da ist der Religionslehrer, hat sich dann auch noch eingemischt. Und dann sind sie irgendwo hingegangen, da hat er ein Kreuz stehen gehabt auf dem Tisch und zwei Kerzen. Und dann hat er gesagt, schau auf das Kreuz und schwöre, dass du es nicht warst, da du weißt, was ein Meinheit bedeutet. Und dann hat er gesagt, nein, ich war es nicht. Und dann habe ich schon fast geglaubt, weil wenn du die Geschichte so lange nicht mehr gelesen hast, dann ist es manchmal so, als ob du es wieder reinliest oder zumindest weißt du nicht mehr alles. Und dann steht trotzdem wieder dort, gut, dass ich es nicht gesagt habe. Sonst hätten sie mich doch bestraft. Also der hat schon ein paar... Ja, so klar.
Ja, du musst ja aus dem, wenn du einen Mist machst, musst du da auch wieder raus. Ich glaube, als Kind verzeiht man dir das eher noch.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie das in der damaligen Zeit war. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob wir das vermischen von dem, was der Ludwig Thoma geschrieben hat und das, was quasi verfilmt haben. War das nicht ganz so gar, was da verfilmt haben? Oder hat das einfach harmonischer passt? Oder haben sie da die wilden Sachen weggelassen? Weil so schlimm, weiß ich nicht, mir ist das nicht so schlimm vorgekommen.
Ja, eben. Ich sage, hast du die Filme angeschaut, oder?
Ich habe die Filme angeschaut.
Ja, genau. Und mir ist bei den Filmen auch nicht so gegangen. Und weißt du warum? Weil weil die Schauspieler das ein bisschen weicher zeichnen. Das ist halt, die regen sie auf natürlich und die sagen, furchtbar Ludwig, aber irgendwie, dann kommt immer die Musik immer dazwischen.
Also die macht das Ganze ein bisschen lustiger.
Da macht es lustiger, lockerer und dann bist du in so einer Stimmung, ach, das ist halt ein Lausbub. Und wenn du diese ganze Melodie nicht dabei hast, und sondern nur die Wörter liest, was er halt ansteht, ja, das ist dann schon.
Ja.
Weil der Ludwig Thoma, wie er schreibt, der schmückt nicht besonders aus. Also wie andere, die wo erklären, dass da die Blumenranken aufgingen und so, das macht der nicht.
Ohne Blumen, also Ludwig Thoma, merke, ohne Blumenranken.
Ja, ja.
Also du meinst, dass das eigentlich eher so ein Tatsachenbericht ist? Relativ gefühlsarm. Weil eigentlich, du kannst dich mit dem Ludwig ja bei den Filmen ja sehr identifizieren.
Gefühlsarm darf ich nicht sagen, aber auf die Handlungen beschränkt. Und die Handlungen an sich, die sind ja schon, hat er sich schon teilweise was geleistet, aber dann ringsum dumm, bei den Beutel, dieses Idyll, was du dann hast, dann vielleicht auch mit den Leuten, wirst dann lachen, also da kommt dann so eine Emotion noch mit rein in die Filme. Und die beschreibt er im Buch nicht. Da ist das ein bisschen.
Da fehlt das.
Da ist das nüchterner. Und dann wirkt auch sowas, was er macht, wo es dann einfach heißt, ja, er hat das eingeschmissen.
Ja, das ist ja mal per se eigentlich nicht gut. Das ist ja, ja. Der schmeißt schon Steine durch
Scheiben. Ja, Fenster,
Scheibenschlagen.
So absichtlich.
Und heute darf man sagen, Sachbeschädigung.
Ja, klar.
Was ja auch damals so war. Auch,
ja.
Und damals hat das ja noch viel, viel mehr Geld gekostet. Weil heute schmeißen sie das Glas hinten nach und heute
so,
und damals hast du das zusammenschmeißen müssen.
Ja, wobei ein Fenster halt auch gut kostet, gell? Ist auch nicht umsonst.
Ja gut, jetzt was weiß ich, dreifach verglast und Hochglanzdings da, das ist natürlich was anderes.
Mei.
Aber auch damals, mei, alles in der Relation. Weiß ich nicht, vielleicht die Filme, die sollten ja wahrscheinlich auch ein bisschen das Ganze so harmonisieren.
Ja.
Das war 1964 ist das rausgekommen im August und da war die Welt halt gerade wieder so halbwegs in Ordnung.
Ja, ja.
Und da haben sich die Leute natürlich nach sowas gesehen.
Ja, da hast du es nicht so bringen können. Ich meine, er hat 1904, 1905 geschrieben, musst halt schon sagen, das war vor dem Ersten Weltkrieg. Da, glaube ich, war es ganz gut, gerade in Bayern. Also da hast du jetzt nicht, da hast du nicht nach der heilen Welt, ganz im Gegenteil. Da sind sie eher dann schon wieder Richtung Kriegslust gegangen.
Okay? Ja, ja.
Das
ja, waren insgesamt andere Zeiten.
Mhm, auf alle Fälle.
Ich glaube, die Sichtweise auf die Dinge war wahrscheinlich ein bisschen anders.
Aha.
Und nach der Kini-Zeit, das ist ja immer, ich sag mal, immer weniger geworden, weil die Kini haben sie ja selber abgeschafft dann, Stück für Stück, wenn du das so siehst. Also die Macht der Könige hat auf jeden Fall abgenommen.
Stark abgenommen, ja.
Von also Kini da hat man viel, viel Veränderung.
Da hast du jedes Jahrzehnt hast du erkannt. Da haben wir schon eine schöne Serie drüber gemacht, über die Könige Bayerns. Ja, und die arme Frau vom Ludwig, also nicht Frau, die arme Frau Mutter, die hat alle zahlen müssen, gell, wenn er irgendwas wieder kaputt gemacht hat. Die hat eh nicht viel gehabt, weil sie war die Frau Oberförster, oder?
Der Oberförster ist leider verstorben.
Der ist verstorben.
Dann war sie alleinerziehend.
Ja.
Und hat natürlich da ihre Witwenrente gehabt, aber das war halt eben auch nicht viel.
Nein. Und hat eben nur dann die Schäden vom Ludwig zahlen müssen.
So schaut's aus. Und das Heisel, wo die gewohnt hat, das war ja wo in? Gamsting.
Gamsting, aha.
Genau. Und ja. Weißt du, wo das ist?
Jetzt pass auf. Ich weiß, dass man es nachlesen kann, wo es ist.
Ja.
Ah, Moment.
Das Gamsting.
Jetzt warte mal.
Das Gamsting gibt es gar nicht.
Nein, das war den Ort an sich, aber also. Ja, den Ort gibt es, wo das Draht haben.
Der heißt aber
nicht ganz anders. Ja.
Das ist Beuerberg.
Wie?
Beuerberg.
Beuerberg, aha. Ja, gut. Ja, zwei, drei Orte, glaube ich, waren es, oder?
Und Tegernsee.
Und Tegernsee,
aha. Ja.
Mit dem Bahnhof haben sie da irgendwas, oder?
Das war Beuerberg. Aber das gibt es ja seit 1970, glaube ich, gibt es den Bahnhofabschnitt nicht mehr. Und
aha.
Also früh haben sie ja weggerissen.
Aha,
bis auf
aha.
Ein paar Sachen, die es halt heute noch gibt.
Mhm.
Und das ist ganz interessant, weil da gibt es ja auch eine Tour. Also da gibt es so einen Rundweg, so einen Lausbubengeschichten. Lausbubengeschichten-Rundweg.
Ja, super.
Vom Tourismusverband, glaube ich, Tölz.
Aha.
Und da kannst du da, das dauert anderthalb Stunden, sind 5 Kilometer und dann sind da überall so QR-Codes sind da installiert und da kannst du dann so Filmsequenzen von den einzelnen Drehorten wo du da besuchst, kannst du da anschauen.
Mit dem Handy kannst du da hier abscannen und dann
sagst genau,
du
genau.
So.
Aha. Und eröffnet, also mit eröffnet hat das tatsächlich der Hansi Kraus, der da ach, der ja Lausbub war.
Aha.
Also heute nach ja, vielen, vielen Jahren.
Mei, hat der genial gespielt. Der hat so genial gespielt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und wer, also jetzt sagen wir, wie recht bei den Filmen, wer da alles mitgespielt hat, da hat ja damals mitgespielt an deutschen Schauspielern, was Rang und Namen hat, gell?
Eigentlich waren ja alle
das
mit dabei.
Das war Wahnsinn.
Tatsächlich ein ganz kleines Ding, der Harald Junke war da, in so einem Berliner Industriellen hat er gespielt.
Ja.
Mei, und ansonsten.
Der Heintje
war der Michel Lang.
Nein, Heintje war später, der war bei den Pepe-Filmen. Ja, anderes Thema.
Genau.
Der Junke.
Ja, Käthe Braun, die Mama von ihm.
Beppo Brehm.
Genau, der Filzer, meine, die Filzer-Rollen waren auch immer super, gell? Mhm. Ja, die haben das schon kennen, gell?
Das waren
so Charakterköpfe auch.
Wahnsinnig gute Schauspieler.
Absolut.
Also, wenn du sagst, heute haben sie alle riesen Schauspielausbildungen, aber damals haben die auch was kennen, gell?
Ja, sicher. Das war ja ein Zufallsfund, gell, mit dem Hansi Kraus, der ja gar nicht Hansi heißt und auch nicht Kraus.
Ach, hör auf.
Sondern tatsächlich Jan Christoph Krause.
Ah, geh auf.
Und für die Produktion haben sie gesagt, nein, der Name ist viel zu preisig, der kann so eine Rolle nicht spielen. Und dann haben sie dem einfach einen anderen Namen gegeben.
Ach, das ist ja gut.
Und das hat aber zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, hat er bloß geschaut, Premiere im Sendlinger Torkino. Und dann Hansi Kraus, alles klar.
Ach, das ist ja super.
Ja, hat er irgendwie in einem Interview mal erzählt.
Geh auf, ach, das ist ja lustig.
Ja, Saugeschichte. Der ist einfach hingegangen, die Abendzeitung hat da jemanden gesucht für den Lausburm.
Aha.
Und dann hat er gesagt, ja, dann muss man mal hingehen vielleicht. Also eigentlich haben die Eltern gesagt, der war optimiert.
War er optimiert?
Ja, und da hat er aber keinen Bock gehabt, weil er hätte irgendeine Geschichte schreiben müssen und da hat er keinen Bock drauf gehabt. Ist aber dann doch irgendwie hingegangen. Da waren sie erst in der engeren Auswahl und das ist natürlich dann immer enger geworden. Und
stimmt. Ich habe auch mal so ein Interview, ist schon länger her, von ihm da gesehen. Mhm. Und dann war er da dort. Und dann war er eigentlich gar nicht weitergekommen oder irgendwas.
Hat sein Adress trotzdem da lassen. Und
dann hat er es trotzdem dort lassen oder die Hände kommen oder irgendwas. Ich glaube, er hat sich draufgeschrieben trotzdem. Und dann, als würde er weitergekommen, war, obwohl das eigentlich nicht weitergekommen ist. Und dann was das Leben manchmal für.
Das ist so zufällig,
gell? Er war aussortiert worden, jetzt in dem Sinn. Aber dann hat er sich reingeschissen. Also, das ist doch eigentlich genau der richtige
Lausburg,
Gewinn.
Ja, absolut.
Das ist genau der richtige Gewinn für die Rolle. Ja, super. Du, ich habe mal im Buch, es ist einfach ein Genuss. Man müsste sie, also das müsste so ein Standardwerk sein, was man fast daheim hat, weil das kostet auszuziehen aus dem Regal und dann kostet einfach 10 Minuten, Viertelstunde alle lesen. Das sind so kleine Geschichten, die gehen alle zwischendrin einmal rein und du bist gleich wieder auf einem ganz anderen, wie sag ich?
Ein anderes Gefühl, ja, auf einer ganz anderen Ebene.
Ja. Er war ja, jetzt habe ich hab ein paar Stellen markiert, die wo ich da vielleicht und unsere Zuhörer, vielleicht gibt es ja welche, die es nicht kennen oder schon lange nicht mehr gelesen oder angeschaut haben, dass mal ein paar Stellen vielleicht angeschaut, um ein bisschen ein Gefühl für den zu kriegen. Gell? Ich habe eins aus der, also das ist ja unterteilt und die haben einzelne Titel, Gretchen Vollbeck.
Wer ist Gretchen Vollbeck?
Gretchen Vollbeck. Ja, es ist ja so, der Ludwig, also die Mutter war ja alleinerziehend in dem Sinn. Und die hat zwar eine Haushälterin gehabt, aber sie war halt alleinerziehend. Und der Ludwig hat halt irgendwie so viel Schmarrn gemacht. Und hat immer einen Schmarrn gemacht und dann hat er sich doch irgendwie bessern müssen. Also Besserung geloben müssen. Gell? Mhm. Und das hat irgendwie nie lang gehalten. Und dann waren sie einmal bei der Gretchen Vollbeck enden, weil es hat mehrere Personen gegeben, wo die Mutter dann gesagt hat, mei, darf er nicht mit einem Kind spielen. Oder darf er nicht vielleicht mit der einmal zusammen lernen, dass er halt da quasi
ein bisschen Umgang hat
und dass da halt was abfärbt. Und da war eben bei dieser Gretchen Vollbeck, aus der Geschichte ist es. Und er hatte immer ein schlechtes Zeugnis. Und da ziehen sie immer alle auf, weil die anderen Kinder sind viel besser. Mhm. Gerade aus die Eltern von den anderen Kindern. Also meine Tochter hat ja gell, überall eine 1 gell, oder eine 1. Und du? Na, wahrscheinlich so schlecht, dass man es nicht herzeigen kann. Weißt du, so, das ist Wahnsinn. Also und da, ich zitiere jetzt einmal, ich lese mal was vor. Also mit dem Zeugnis. Ich brauchte an Ostern ein Zeugnis heim, welches selbst den nächsten Verwandten nicht gezeigt werden konnte. Man drohte mir, dass ich nächster Tage zu einem Schuster in die Lehre geben würde. Und als ich gegen dieses ehrbare Handwerk keine Abneigung zeigte, erwuchsen mir sogar daraus heftige Vorwürfe.
Wie du es machst, ist verkehrt.
Weil, ach, der Lateinschüler, oder?
Da bleibst du, ja, das war ja super. Da mahnt man, gell?
Der Latein,
ja, ja, weil der doch Latein kann. Das eine vertrauenswürdige Person?
Ja, und vor allem also dann so lustig, wo er sich mit den anderen quasi, wo er ja nicht mehr so richtig unterhalten wollte, weil er ja Lateinschüler in der zweiten Klasse ist.
Ja, Lateinschüler in der zweiten Klasse. Ha?
Lateinschüler.
Ja, damals war ja Latein ja so eine gebildete Sprache. Das hat ja auch nicht jeder beigebracht bekommen.
Aha.
Da kann man sich dann schon was einbilden.
Das kann
schon
sein.
Manche Leute machen das, glaube ich, heute noch.
Weil, wenn du jetzt so sagst, wir hatten damals Latein gelernt, Weil fürs Leben brauchst du das ja nicht. Also das heißt, das muss ja einer vielleicht sein, der wo sich leisten hat können, was zum Lernen, was du nicht fürs normale Leben brauchst, oder?
Das Letztere kann man ganz gut unterstreichen. Aha. Oder du bist halt besonders sehr an der Kirche dran.
Ah, ja gut, ja klar. Ich meine, wenn du Pfarrer werden willst oder mal so Geschichtsstudien oder so ähnliches, klar.
Da kommst du Latein und Altgriechisch, kommst du da nicht vorbei.
Das ist klar, ja. Aber das hat ja einem normalen Menschen nichts geholfen.
Gar nichts. Und das Altgriechisch, das bringt ja mit dem Nein halt auch nichts.
Habe ich auch gehört, ja.
Also das ist,
beides nicht, ist aber habe ich
komplett,
auch gehört.
Ja. Komplett
ganz was eine andere Sprache.
Schade eigentlich, gell. Aha. War es gescheiter, wenn man hätte Altgriechisch als Kind gelernt und hätte man dann so Urlaub in Griechenland, kein Problem. Und heute bist du gezwungen, dass du nach Spanien fährst, dass du irgendwas selber verstehst oder dass du irgendwie ausdrücken kannst.
Ja, das war schon praktisch, gell.
Ja.
Und dazu mal was bringen, gell, die Schule, das ganze Lernen.
Ach so, meinst du, die Schule bringt so mal pauschal gar nichts, oder?
Ach so, oh nein, das wollte ich jetzt damit ja überhaupt nicht sagen. Aber
so
jetzt halt
rüber, gell?
In dem, das muss jetzt halt wohl dieser Anflug an Ludwig gerade gewesen sein.
Mhm, der Lausbauer in dir, der kommt durch, so wie wir es am Anfang gesagt haben. Jetzt reden wir von uns, reden wir von dir.
Oder reden wir doch lieber wieder vom Ludwig Thoma. Dann ist er ein zweites Mal, ich habe nur eine zweite Stelle, und dann, die muss ich da noch vortragen, da ist er ein zweites Mal wohin geschickt worden. Da war nämlich einer gerade zu Besuch im Dorf bei einer und das ist ja auch so ein gescheiter Bub gewesen und dann hat er mal zum Spielen kommen dürfen, zum Autor. Aber.
Aha, die aus Bonn.
Die aus, weiß ich gar nicht, ist da gestanden, wo die herkommen?
Ich glaube, der war aus Bonn.
Ah ja.
Weil er es, glaube ich, gesagt hat, dass er aus Bonn sind. Auf jeden Fall aus dem Rheinland.
Du hast ja die Filme angeschaut, genau. Stimmt, und ich hab's ja im Buch jetzt gelesen. Also im Buch kann mich nicht daran erinnern, dass das gestanden ist, aber ich will es nicht behaupten. In jedem Fall hat er dann vorbeigemüssen bei dem Buben. Und dann waren sie endlich allein und dann hat er Folgendes gesagt. Oder Folgendes hat sie zutragen. Der Arthur fragte mich, so hat der Bub geheißen, gell, du bist stark. Ich sagte, dass ich ihn leicht hinschmeißen kann, wenn er es probieren will. Aber er traute sich nicht und sagte, er wäre auch gerne so stark, dass er sich von seiner Schwester nichts mehr gefallen lassen muss. Ich fragte, ob sie ihn haut. Er sagte nein, aber sie macht sich so gescheit. Und wenn er eine schlechte Note kriegt, redet sie da rein, als ob es sie was angeht. Ich sagte, das weiß ich schon, das tun alle Mädchen, aber man darf sich nichts gefallen lassen. Es ist ganz leicht, dass man es ihnen vertreibt, wenn man ihnen rechte Angst macht. Er fragte, was man da tut, und ich sagte, man muss ihnen eine Blindschleiche in das Bett legen. Wenn sie darauf liegen, ist es kalt und sie schreien furchtbar. Dann versprechen sie einem, dass sie nicht mehr so gescheit sein wollen. Arthur sagte, er traut sich nicht, weil er vielleicht Schläge kriegt. Ich sagte aber, wenn man sich vor den Schlägen fürchten möchte, darf man nie keinen Spaß haben. Und da hat er mir versprochen, dass er es tun will.
Sehr gut.
Also er hat eine andere angestiftet.
Ja, Erziehungsauftrag erfüllt.
Ist das so?
Das ist, glaube ich, so.
Ach, ja, nein. Das war eben der Bub, dem sein Schiff, was er dann gesprengt hat, weil dann sind sie auf dem
Feier. Ja, das ist ja viel zu langweilig, weil das war ja ein Kriegsschiff.
Aha.
Hat der Arthur gespielt. Und dann war das halt dem Ludwig, zumindest in dem Film, war das irgendwie viel zu leise und da muss halt gescheit krachen, weil sonst ist kein Kriegsschiff nicht. Da
haben sie ein Schießpulver aufgetan, gell?
Genau. Und dann, ja, dann war das Schiff halt hier und der Anschiss war groß. Und dann war halt nichts mehr mit dem Knaben, der Latein hat. Von dem kann man nur noch einen Schmarrn lernen. Und dann war das Feierabend und dann sind sie wieder zurück nach Bonn gefahren.
Ah, genau. Aha,
da ja, haben sie resigniert und gesagt, nein, das ist da unten nicht zum Aushalten.
Und so ist sie am Allweg gegangen. Da gibt es so viele Beispiele eben, wo er da immer mit jemandem spielen oder mit jemandem lernen soll, aber das ist nicht lang gut gegangen. Da hat er sich irgendwie was einfallen lassen. Erinnert dich du noch, das glaube ich ist im, ich glaube, das ist im Film auch vorgekommen, aber nicht so ausführlich als wir im Buch. Da ist er doch einmal mit seinem Freund heimgefahren über die Ferien, über die großen Sommerferien.
Aber nicht in der ersten Folge.
Nein, nicht in der ersten Folge.
Was war das dann?
Wie, was war das dann?
War das Tante Frieda?
Nein, das ist noch in die Lausbaum-Geschichten selber drin.
Da schau her.
Mit dem Titel Besserung. Da ist er mit seinem Spezi heimgefahren. Vakanz hat er es genannt. Also ich weiß nicht, ob die Lateinschüler Vakanz gesagt haben zu den Ferien. Also
ja, die Sprache hat sich ja viel geändert.
Mhm.
Also viele so Worte oder auch die Schreibweisen waren ja ganz anders.
Waren anders. Wobei ich finde eigentlich, also wenn du jetzt an Ludwig Thoma liest, da fallen schon einzelne Wörter auf, wie Vakanz zum Beispiel oder so alte Bezeichnungen, dass am Pedell, also den, würde man halt sagen, Hausmeister oder so, von der Schule, dass den Pedell nennen und so Sachen, oder
Expeditor, was man halt gar nicht mehr kennt.
Die Namen, was du halt nicht mehr hast. Aber ansonsten, bis auf die Bezeichnungen, ist die Sprache, finde ich, ja, versteht man halt schon. Also es ist nicht fremd.
Vielleicht, weil wir selber noch näher dran sind an dem Ganzen.
Ach so, meinst
du? Aber ich glaube jetzt, Schulbuhr von heute, der versteht wahrscheinlich da bloß die Hälfte.
Ja, weißt du, was bei dem anders
ist? Oder vielleicht ist die Art und Weise, wie man schreibt und liest, eine andere.
Ja, weil er so, ja, es stimmt schon, der Ludwig Thoma schreibt in die Lausbaum-Geschichten natürlich schon ein bisschen besonders. Das habe ich niemals nicht getan. Und also, weißt du, so ein bisschen, ja, es ist eigentlich Hochdeutsch, aber so ein bisschen bayerische Grammatik ist da eingekaucht oder eingewebt. Na, also jetzt pass auf, zurück zu der Geschichte im Zug. Da ist er mit dem Spezi heimgefahren, gell? Und dann haben sie es jetzt...
Zu ihrem.
Ja, in die Heimat halt wieder. Ja. Der war doch eine Zeit lang einmal weg. Also in dem Film ist das alles besser verwoben. Bei den Geschichten, das sind halt einzelne Sammlungen, da fragt man sich schon, also ungefähr passt schon, aber ob da alles so 100% zusammenhaut, bin ich mir nicht sicher. Zum Beispiel hat es einmal einen, es gibt da also seinen Patenonkel, oder? Doch, ist der Patenonkel, gell? Der Filzer.
Der
Onkel, genau. Filzer. Und es gibt aber tatsächlich einen Franz Filzer. Heißt der Franz eigentlich, der Onkel Filzer?
Der heißt Josef Filzer.
Ach, Josef. Ah, weil es hat nämlich noch einen anderen Filzer gegeben in dem Buch. Ich hätte jetzt gemeint, dass der Franz geheißen hat, aber vielleicht vertue ich mich gerade. Und der war nicht so gut zu ihm. Bei dem war er nämlich auch mal in Minger, aber der war nicht so. Der hat er dann weitergehaut. Naja, bleiben wir mal bei dem Zug, denkst du ja. Einfach einmal da. Da sind sie dann
ja, so. Das ist schon verwirrend, gell? So ein bisschen. Also ich glaube, du darfst die Geschichten vom Ludwig Thoma, darfst du, glaube ich, mit dem Film nicht 1:1 parallel laufen lassen. Auch vom Erzählstrang her, ja. Und so von dem Ganzen. Aber es ist schon gut angelehnt.
Klar, also die Figur haben es super übernommen. Das ist 1:1 der Ludwig. Also die ganzen Charaktere sind im Film, also ich hätte jetzt bald gesagt, 100% so dargestellt, wie sie im Buch sind, oder?
Also man kann sich das, wenn man das liest, dann kann man sich das genauso vorstellen.
Ja.
Und je mehr du dich mit der Thematik auseinandersetzt und auch mit der Zeit, die damals halt so vorgeherrscht hat, da glaube ich, ist das umso besser noch dargestellt. Auch die ganzen, die Trachtler und so weiter, also die Bekleidung, was die auch gehabt haben, das war schon sehr authentisch.
Aha.
Außer halt die normalen Filmfehler. Wo er halt eine Armbanduhr hat, wo es in der Zeit gar keine Armbanduhr nicht gegeben hat.
Ach so, ja, okay.
Oder Stromtrassen, wo es keine Stromtrassen nicht gegeben hat.
Ja, gut.
Solche Sachen, so Kleinigkeiten.
Ja, also wie man
aber so im Großen und Ganzen schon sehr authentisch.
Voll authentisch. Du und jetzt zum Schluss vielleicht, ob wir es noch schaffen, doch eine so kurze Geschichte nochmal erzählt mit dem Zugfahren. Wo es im Zugfahren sind, jetzt glaube ich, fange ich zum dritten Mal an, gell? Die Leute werden sich schon denken, sag einmal, was hat er mit dem Zug? Weil das nämlich auch zeigt, wie damals die Menschen so drauf waren. Der ist mit dem Zug heimgefahren, mit seinem Spezi, und dann sind sie in ein Abteil reingegangen. Und da waren zwei andere Leute drinnen, unter anderem ein Lehrer. Und dann haben sie die zwei Burschen schier Zigarren gezündet.
Ja.
Und haben die Zigarren bafft die ganze Zeit. Zigarren bafft, und gerade gut ist. Und bei bald schon jeder Station, also ich glaube bei drei Stationen oder was, sind sie ausgesehen und haben jetzt mal ein Bier geholt und haben sie ein Bier ausgetrunken. Und das passt halt denen überhaupt nicht. Dann haben sie natürlich auch gelästert über die. Und jetzt erzähl ich da einmal, was er da gemacht hat. Also ich lese jetzt einmal einen Teil daraus vor, wo sie in dem Zugwaggon da drinnen sind. Also, ich lese. Bei der nächsten Station haben wir uns Bier gekauft und wir haben es schnell ausgetrunken. Dann haben wir die Gläser zum Fenster hinausgeschmissen, ob wir vielleicht einen Bahnwärter treffen. Weißt du, wenn du sowas da liest,
ah ja,
Glasl auf dem Bahnwärter, das ist halt dann schon hart. Also das ist kein Spaß
mehr. Jetzt weiß ich, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Das ist eigentlich kein Jugendstreich
mehr. Nein, das ist kein Streich.
Das ist grenzwertig.
Ja, das ist schon. Eben, das ist das, was ich meine. Und beim Film haben sie sowas nicht gebracht. Oder zumindest ist mir nicht in Erinnerung. Da schrie der große Mann, diese Burschen muss man züchtigen. Und der Lehrer schrie, Ruhe, sonst bekommt ihr ein paar Ohrfeigen. Der Fritz sagte, das ist ein Spezi, Sie können es schon probieren, wenn Sie eine Schneid haben. Da hat sich der Lehrer nicht getraut und hat gesagt, man darf keinen mehr auf den Kopf hauen, sonst wird man selbst gestraft. Und der große Mann sagte, lassen Sie es gehen, ich werde diese Burschen schon kriegen. Er hat das Fenster aufgemacht und hat gebrüllt: Kondukteur, Kondukteur! Der Zug hat gerade angehalten und der Kondukteur ist gelaufen, als wenn es brennt. Er fragte, was es gibt, und der große Mann sagte: Die Burschen hier haben Biergläser zum Fenster hinausgeworfen. Sie müssen arretiert werden. Aber der Kondukteur war zornig, weil er gemeint hat, es ist ein Unglück geschehen und es war gar nichts. Er sagte zu dem Mann: Deswegen brauchen Sie doch keinen solchen Spektakel nicht zu machen. Und zu uns hat er gesagt: Sie dürfen es nicht tun, meine Herren. Das hat mich sehr gefreut und ich sagte: Entschuldigen Sie, Herr Oberkondukteur, wir haben nicht gewusst, wo wir die Gläser hinstellen müssen, aber wir schmeißen jetzt kein Glas nicht mehr hinaus.
Ja, das ist schon hart.
Ha?
Ja, das ist schon...
Schon, gell?
Ja, grenzwertig.
Ja, also...
Also bei aller Liebe und bei allem Zuspruch, gell? Aber das ist schon vielleicht eine Nummer
das,
drüber.
Genau, das ist
ja, aber das ist halt vielleicht einfach, du machst ja als Jugendlicher machst ja wirklich so depperte Sachen, wo du dann hinterher als Erwachsener denkst, hey, wie blöd bist du eigentlich?
Ja, weißt, das ist eher so als Jugendlicher, da müssen da so Fehler verziehen werden, das ist schon klar. Aber ich sage jetzt ja gerade, dass das doch dann über einen normalen Streich hinausgeht. Das ist ja schon... Das mit dem Bierglas auf Eppern schmeißen, vielleicht muss man es aber auch nicht ernst nehmen, vielleicht hat es auch nicht gestimmt, man weiß es nicht.
Vielleicht war es bloß eine Geschichte.
Ja. Ja, und dann auf einmal ist ihm, nachdem ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, 3 Bier und die ganzen Zigarren, ist
ihm
auf einmal schlecht geworden.
Ja, überraschend.
Ist er schlecht geworden. Ich lese mal weiter. Na, weißt, und dann, wenn es einem schlecht geht, dann werden wir auf einmal wieder gottesgläubig. Gell? Ja. Ich lese: Ich versprach dem lieben Gott, dass ich keine Sünde nicht mehr tun wollte, wenn er mich wieder gesund werden lässt. Die Frau neben mir hat nicht gewusst, dass ich mich bessern will, und sie hat immer geschrien, wie lange sie den Gestank noch aushalten muss. Weil, was hat er da? Ja,
Zigarren geraucht.
Ja, gespimmen, oder?
Ja, gespimmen, oder?
Ein Hut. Da hat der Fritz den Hut aus meiner Hand genommen, da war, hat er nämlich eingespimmt, mein Hut, und hat ihn zum Fenster hinausgehalten und hat ihn ausgeleert.
Mhm.
Es ist aber viel auf das Trittbrett gefallen, dass es geplatscht hat. Und wie der Zug in der Station gehalten hat, ist der Expeditor hergelaufen und hat geschrien: Wer ist die Sau gewesen? Herrgott Sakrament, Kondukteur, was ist das für ein Saustall? Alle Leute sind an die Fenster gestürzt und haben hinausgeschaut, wo das schmutzige Trittbrett gewesen ist. Und der Kondukteur ist gekommen und hat es angeschaut und hat gebrüllt: Wer war die Sau? Der große Herr sagte zu ihm: Es ist der nämliche, der mit Bierflaschen schmeißt. Und Sie haben es ihm erlaubt. Was ist das mit den Bierflaschen? Fragte der Expeditor. Sie sind ein gemeiner Mensch, sagte der Kondukteur, wenn Sie sagen, dass ich es erlaubt habe, dass er mit dir Bierflaschen schmeißt. Was bin ich? Fragte der große Herr. Sie sind ein gemeiner Lügner, sagte der Kondukteur. Ich habe es nicht erlaubt. Naja.
Mhm.
So geht's dazu beim Ludwig Thoma.
Ja, das ist ganz schön haarsträubend.
Ja.
Was ist eigentlich ein Kondukteur?
Der Kondukteur, das wird halt so wie der Schaffner sein,
ah,
der
ja
durchgeht und das denke ich einmal. Und dass
kontrolliert.
Das, ja, vielleicht haben die damals nur ein bisschen mehr Aufgaben gehabt in der Eisenbahn vor über 100 Jahren. So mit, weiß nicht, was da noch für Signale machen kostet oder so.
Signale?
Ja, nein, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich ja, ich habe gerade überlegt, aber heute muss ja. Ja,
der kümmert sich um das Wohl der Fahrgäste. Und
ja,
das kann die Bierflaschen aus dem Fenster geschmissen werden.
Genau, das sollte halt da. Ich glaube, heute sagt man Zugbegleiter, oder?
Das kann sein, ja.
Und wahrscheinlich hat der damals noch ein bisschen mehr Aufgaben gehabt. Und dann ist es so lustig, dann war er mir auch so schlecht. Und dann kommt er heim und dann erzählt er, also dann halten sie ihn ab vom Bahnhof, dann kommt er halt heim. Und dann erzählt er seiner Mutter, ja, er hat so eine schlechte Wurst gegessen und jetzt ist ihm so schlecht, weil, Bube, schaust du ihn aus?
Mhm.
Und die Kehin, das ist so schön, die Kehin, die hält da wieder zu ihm. Ich lese kurz den einen Absatz nur. Unsere alte Köchin Teres ist hergelaufen und wie sie mich gesehen hat, da hat sie gerufen: Jesus Maria, wie schaut unser Bub aus? Das kommt davon, weil sie ihn so viel studieren lassen, Frau Oberförster.
Siehst du, das kann nichts gesund sein.
Und das ist halt immer so das Schöne, dass er da doch immer Leute gibt, die ihm Sachen zugute halten.
Ja, und deswegen geht das auch immer weiter. Die Mama, die hat ihn auch, also in dem Film hat sie ihn ja immer vergöttert und immer beschützt, auch vor Meinung anderer. Und ja, hat halt nie glauben können, dass er wirklich so ein Lausbub ist.
Ludwig, ja.
Ja, der arme Ludwig.
Aber hat immer gesagt, geh, du gelobst Besserung.
Ja, sie hat halt die Hoffnung nie aufgeben.
Ja. Und dann hat sie aber manchmal leid da, wie er immer gesehen hat, wie es ihr nicht gut geht, dass manchmal warnt oder dass sie wieder was zahlen hat müssen, aus ihrer armen Rente raus, nach der Besserung gelobt, noch so einen Tag durchgehalten und dann war es schon wieder. Oh,
ja, ja. Aber also richtig, ihr selber direkt geschadet, bewusst hat er ja nie. Also das ist ja immer nie gegen sie gegangen, nein, sondern immer gegen andere Leute.
Immer gegen andere, ja. Er hat sie ja verteidigen müssen. Ja gut, und einen Schalk hat er schon einen Nacken gehabt.
So schaut's aus.
Sigi. Ich würde sagen, das waren die Lausbaum-Geschichten von Ludwig Thoma in der Folge.
Super. Das ist auch mal Zeit geworden. Aber über den Schriftsteller müssen wir eigentlich auch mal reden.
Über Ludwig Thoma?
Ja.
Ja. Bis dahin sage ich merci für den Ratsch. Bis nächste Woche.
Ja, sauber bleiben. Für die Mani.
Habe ich deri. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für der Folge. Ja, ihr seht, dass zwei verschiedene Wege zu den Lausbaum-Geschichten führen. Das Buch oder der Film, beides ist schön und beides bringt einen immer in eine Zeit, die wo es heute vielleicht nimmer so gibt. Ich hoffe, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr ein bisschen in Erinnerung habt, schwelgen können. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grüewig.